Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Schöne Aussichten. Die Pensionskassengelder sollen höher verzinst werden. Das verlangt die zuständige Kommission. Dann Nokia verkauft sein Kerngeschäft. Die Handysparte geht an Microsoft. Ein trauriger Tag für Finnland. Russland steht treu zu Assad. Ein Vergeltungsschlag gegen den syrischen Präsidenten bringe nichts.
Dass man mit einer Rakete ihn erwischen, ihn töten kann, ist sehr wenig wahrscheinlich. Eher würden wieder Hunderte von Menschen sterben, ohne dass das eine Normalisierung herbeiführen würde.
Sagt der Politologe in Moskau. Und schließlich der Absturz von Dürrenäsch. Wie ein Bauerndorf auf einen Schlag einen Großteil seiner Einwohner verlor.
Als ich heute Morgen mit meiner Frau über das Dörfli geschaut habe und die Giebel gesehen habe, unter denen die Eltern jetzt fehlen, war unser Leid übergross.
Erinnerungen 50 Jahre nach dem ersten grossen Flugzeugunglück. Echo der Zeit am Mikrofon Ursula Hürzeler. Die Pensionskassenversicherten sollen ab kommendem Jahr mehr Zins bekommen. Das schlägt die zuständige Kommission dem Bundesrat vor. Begründet wird der Entscheid mit den Finanzmärkten. Diese hätten sich etwas erholt und würden wieder mehr Rendite abwerfen. Der Entscheid der Kommission war allerdings umstritten. Evelyn Kobler.
Wie viel Zins müssen die Pensionskassen ihren Versicherten auf den Vorsorgegeldern gutschreiben? Über diese Frage beugt sich regelmäßig eine Kommission, in der die Arbeitnehmerseite, Pensionskassenvertreter und Experten sitzen. Sie orientieren sich dabei am Gang der Finanzmärkte, prüfen etwa, wie viel Zins eine Bundesobligation einbringt oder in welche Richtung sich die Aktien- oder Immobilienpreise gerade entwickeln. Diese Indikatoren hätten laut Kommission dafür gesprochen, den Mindestzins unverändert bei 1,5% zu belassen. Eine knappe Mehrheit entschied dann aber trotzdem, den Zinssatz leicht anzuheben. Sie lässt allerdings offen, ob dieser höhere Zinssatz nachhaltig vertretbar ist. Dazu Kommissionspräsident Claude Frey.
Die Antwort wird nur in einem Jahr gekommen. Aber sicher haben wir ein Signal machen wollen.
Die Versicherten sollen sehen, dass die Zinsen in der Pensionskasse nicht nur in schlechten Zeiten gesenkt, sondern in guten Zeiten auch angehoben werden, so Frei. Allerdings will die Kommission künftig schneller auf die Entwicklungen an den Finanzmärkten reagieren, zumal die doch sehr unberechenbar sind. Die Pensionskassen selber sagen zum Kommissionsantrag, sie könnten damit leben. Die Gewerkschaften hingegen sind enttäuscht, hätten sie sich doch einen noch höheren Mindestzins von über 2% gewünscht, zumal die Pensionskassen im letzten Jahr an den Finanzmärkten ordentlich Geld verdient hätten. Tatsächlich hat sich die Situation der Pensionskassen im letzten Jahr deutlich verbessert, doch ihre Reservepolster, die sie in der nächsten Krise brauchen, haben sie noch nicht vollständig wieder aufgefüllt. Beide Seiten gehen davon aus, dass der Bundesrat der Kommissionsempfehlung folgen wird. Der neue Zins würde dann ab Januar 2014 gelten.
Evelyn Kobler. Und nun zu den weiteren Nachrichten des Tages mit Thomas Mattis.
Der ranghöchste Vertreter der amerikanischen Republikaner, John Boehner, will den demokratischen Präsidenten Barack Obama unterstützen, wenn es um einen Angriff auf Syrien geht. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses rief seine Kollegen auf, sich ebenfalls hinter den Präsidenten zu stellen. Obama will den Kongress entscheiden lassen, ob Syrien militärisch bestraft werden soll. Grund ist der mutmaßliche Einsatz von Giftgas bei Damaskus. Die israelische Armee hat im Mittelmeer einen Raketentest durchgeführt. Das teilte das Verteidigungsministerium in Jerusalem mit. Israel habe bei dem Test mit den USA zusammengearbeitet. Das russische Verteidigungsministerium hatte zuvor mitgeteilt, den Start zweier Raketen vom Mittelmeer Richtung Osten geortet zu haben. Die Meldung hatte an den Börsen vorübergehend Unruhe ausgelöst, weil diese von einem Angriff auf Syrien ausgegangen waren. 2 Millionen Menschen sind bisher vor dem Bürgerkrieg in Syrien ins Ausland geflohen. Innerhalb Syriens sind über 4 Millionen Menschen auf der Flucht. Das heißt, etwa ein Drittel der syrischen Bevölkerung ist auf der Flucht, entweder im Ausland oder im Inland, dies nach Angaben des UNO-Flüchtlingshochkommissars Guterres. Fast alle Flüchtlinge kämen in den Nachbarländern Syriens unter, davon beispielsweise gut 700.000 in Libanon, mehr als eine halbe Million in Jordanien und fast 500.000 in der Türkei. In Ägypten sind 11 Muslimbrüder zu lebenslanger Haft verurteilt worden von einem ägyptischen Militärtribunal. Die Männer hatten Mitte August Streitkräfte in Suez angegriffen, so das Gericht. Es sind die ersten Urteile gegen Muslimbrüder seit dem Sturz von Präsident Mursi. Weiter wurde bekannt, dass ein ägyptisches Verwaltungsgericht angeordnet hat, 4 Fernsehsender zu schließen. Die Begründung: Die Sender hätten positiv über die Muslimbruderschaft berichtet. Die Schweizer Banken wehren sich dagegen, dass von ihnen schärfere Sorgfaltspflichten verlangt werden als von Banken im Ausland. Der Bundesrat sieht das in seiner Weißgeldstrategie vor. Die Strategie sei zu sistieren, erklärte Patrick Audier, der Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung, an einer Medienkonferenz zum Bankiertag. Die Banken wollten aber bei der Verwaltung von ausländischen Vermögen die internationalen Vorschriften einhalten. 2,5% mehr Menschen haben im letzten Jahr Sozialhilfe bezogen als im Vorjahr. Weil gleichzeitig die Bevölkerung wuchs, bleibt die Sozialhilfequote aber stabil. Im Schnitt liegt die Sozialhilfequote bei 5,5%. Diese variiert aber stark, je nach Stadt. So beziehen in Biel und Lausanne über 10% der Bevölkerung Sozialhilfe, in Uster und in Zug sind es unter 2%. Das teilt die Städteinitiative mit, die aus 13 Städten besteht. Die Schweiz und die Golfstaaten wollen ihre politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit ausbauen. Dies bekräftigten Vertreter des Außendepartements sowie der Golfstaaten anlässlich eines Treffens in Genf. Ein erster Schritt in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit sei ein Freihandelsvertrag zwischen den Golfstaaten und der EFTA, zu der auch die Schweiz gehört. Der Vertrag soll nächstes Jahr in Kraft treten. Die Wirtschaft in den größten Industrieländern wächst wieder stärker, außer in Italien, das weiterhin in der Rezession verharrt. In den USA, Deutschland und Japan soll das Wirtschaftswachstum im vierten Quartal über 2% liegen, in China gar wieder über 8%. Gleichzeitig warnt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die Erholung stehe weiterhin auf wackeligen Beinen. Die Notenbanken müssen ihre Politik der niedrigen Zinsen fortsetzen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.866 Punkten im Minus von 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 14.827 Punkten im Plus von 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 23,29 gehandelt und der Dollar zu 93,68 Rappen. Das Wetter. Es bleibt auch morgen Mittwoch in der ganzen Schweiz sonnig. Die Temperaturen steigen auf rund 28 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News mit diesen Themen. Nokia wird Microsoft. Der frühere Weltmarktführer stand für den finnischen Traum. Ein Rückblick. Dann der schwierige Verbündete. Weshalb Russland dem syrischen Präsidenten trotzdem die Stange hält. Der gefährliche Konkurrent, wie Senator McCain Obamas Außenminister die Show stiehlt. Außerdem Basel und Rotterdam, der Wettlauf um die schnellsten Transportwege. Im Moment ist die Schweiz im Rückstand. Rumänien und das Gold, der Schatz ist groß, doch der Profit geht ins Ausland. Und Humlikon, ein Bauerndorf erfindet sich neu. Ein Augenschein 50 Jahre nach einem Flugzeugabsturz, durch den 40 Kinder plötzlich zu Waisen wurden. Echo der Zeit. Nokia war Finnland und Finnland war Nokia. Jetzt gehört Nokia Microsoft und die Erfolgsgeschichte geht zu Ende. Der Verlust des Handyherstellers ist für Finnland vergleichbar mit dem Grounding der Swissair in der Schweiz. Ein bitterer Moment. Für ein Land, das sich in den letzten 20 Jahren stark mit dem Nokia-Konzern identifiziert hat. Nordeuropa-Korrespondent Beat Kaufmann.
Das Erste, was die 5 Millionen Finninnen und Finnen heute Morgen in den Frühnachrichten des öffentlichen Fernsehens Yle zu sehen bekamen, war das ernste Gesicht des Nokia-Verwaltungsratspräsidenten Risto Silasma. Im Tone einer Grabesrede erklärte der langjährige Nokia-Manager Silasma dem Volk, dass nun die Zeit gekommen sei, ein Kapitel abzuschließen, nämlich die Herstellung von Handys mit dem Namen Nokia. An einer kurz darauf abgehaltenen Medienorientierung im Nokia-Hauptquartier in Espoo unterstrich Silasma, wie schwer ihm dieser Schritt falle.
So in addition to this being a complex decision for the board, it was a very emotional decision for me.
Das war nicht nur ein komplexer Entscheid des Verwaltungsrates, sondern auch ein sehr emotionaler Entscheid für mich selbst, sagte Silasma und kündigte an, vorübergehend als Konzernchef für jene Hälfte der Firma einzuspringen, die von der Übernahme durch Microsoft nicht betroffen ist. Denn Nokia wird es auch in Zukunft geben, so wie es Nokia auch schon vor dem großen Mobiltelefonabenteuer in den letzten 20 Jahren gegeben hat. Denn bis 1990 war Nokia in erster Linie als Hersteller von Gummiprodukten wie Stiefeln und Reifen bekannt. Dann aber wurde die Firma aus Mittelfinnland zeitweise zum wertvollsten Unternehmen der ganzen Welt und hielt Marktanteile im globalen Handymarkt von bis zu 73%. Damit ist nun aber Schluss und das fällt vielen Finnen ebenso schwer wie dem Nokia-Präsidenten. Ich bin erschüttert, meint ein älterer Mann im Zentrum von Helsinki und beschreibt den Verkaufsentscheid als schwere Niederlage für das Land. Und seine Frau fügt hinzu, dass sie die Nachricht schockiert habe. Nokia war mehr als eine einfache finnische Firma. Der Handyhersteller machte lange nicht nur sehr gutes Geld, sondern erfüllte ein ganzes Volk mit großem Stolz, wie dieser Student an der Universität Helsinki heute bemerkte. Ich bin damit aufgewachsen, auf Reisen im Ausland mit Nokia angeben zu können. Alle kannten diese Marke, sagt er und hofft, dass trotz dem heutigen Verkaufsentscheides Nokia als Inbegriff der finnischen Modernität und Weltoffenheit irgendwie weiter existieren kann. Dabei machen sich viele Finnen wohl keine Illusionen darüber, was genau diesen Aspekt betrifft. Denn ähnlich ging es vor einigen Jahren auch dem schwedischen Handykonkurrenten Ericsson, dessen Telefonsparte an den japanischen Sony-Konzern verkauft wurde und wo schon bald der Name Ericsson ganz verschwand. Auf den Straßen von Helsinki waren heute neben enttäuschten und kritischen Stimmen aber auch optimistischere Signale zu vernehmen. Immerhin werden nun Kräfte, Kompetenzen und Ressourcen frei, die für den Aufbau neuer Unternehmen genutzt werden könnten, meinte ein Mann im Businessanzug. Und eine junge Frau mit Kinderwagen erklärte, sie wisse nicht, wie es weitergehe mit dem Konzern, wo nun, wie in den ersten 125 Jahren der Firmengeschichte, keine Handys mehr, sondern andere Güter produziert werden sollen. Sie wünsche aber dem bisherigen wirtschaftlichen Flaggschiff des Landes einfach viel Glück.
Das war ein Beitrag von Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann. Russland warnt erneut davor, Syrien militärisch anzugreifen. Ein solcher Schlag hätte gefährliche Folgen für die internationalen Beziehungen, sagte der russische Nahostbeauftragte in Moskau. Russland befürchtet, dass bei einem allfälligen Sturz ihres Verbündeten Assad radikal-islamische Kräfte die ganze Region destabilisieren würden. Pyotr Fedosow ist Politikwissenschaftler an der Regierungsnahen Akademie der Wissenschaft in Moskau. Ich habe ihn gefragt, ist Präsident Assad für Russland so gesehen einfach das kleinere Übel?
Ja, es wird so in Moskau gesehen. Die Opposition in Syrien, die gegen Assad kämpft, ist zwar sehr bunt, aber der harte Kern dieser Opposition hat auch viele radikale Kräfte, auch Kräfte, die weltweit als Terroristen gesehen werden. Und die Herrschaft solcher Kräfte könnte schwerwiegende Folgen sowohl für schiitische und christliche Minderheit in Syrien als auch für die Sicherheit der ganzen Region haben.
Aber stabil ist die Situation in Syrien heute ja auch nicht. Über 2 Millionen Syrer sind auf der Flucht, über 100.000 sind gestorben. Trotzdem weigert sich Russland standhaft, das syrische Regime zum Gewaltverzicht aufzufordern. Ist das noch vertretbar?
Soweit ich einschätzen kann, geht die russische Regierung davon aus, dass beide Seiten, sowohl das Regime als auch die Opposition, zum Waffenstillstand gezwungen werden müssen. Und um beide Seiten zum Waffenstillstand und zum Frieden, zu Verhandlungen zu zwingen, sind koordinierte Anstrengungen der ganzen internationalen Gemeinschaft, sowohl die Verbündeten von Assad als auch der Verbündeten der syrischen Opposition notwendig.
Verschiedene westliche Regierungen sind überzeugt davon, dass Präsident Assad Giftgas gegen sein eigenes Volk eingesetzt hat. Muss da die Völkergemeinschaft nicht aufschreien und eben gemeinsam darauf reagieren?
Im Moment liegen keine Beweise dafür vor, dass der Giftgas von Seiten der regulären Armee, also der Assad-Armee, verwendet wurde. Die Logik spricht eigentlich dagegen, denn im Moment, wenn die Assad-Armee eigentlich eher in der Offensive ist und wenn die internationalen Beobachter in Syrien sind, wäre eine solche Giftgasanwendung durch Assad nichts anderes als politischer Selbstmord. Aber jedenfalls muss man abwarten, bis reale Beweise für das eine oder das andere vorliegen. Aber auch dann wäre ein Vergeltungsschlag sinnlos. Denn an wen wäre die Vergeltung? An Assad? Dass man mit einer Rakete ihn erwischen, ihn töten kann, ist sehr wenig wahrscheinlich. Eher würden wieder Dutzende oder Hunderte von Menschen sterben, ohne dass das eine Normalisierung herbeiführen würde.
Also für Sie kann ein solch verheerender Tabubruch wie der Einsatz von Giftgas mit Hunderten von Toten einfach folgenlos bleiben?
Nein, das kann ein Punkt einer Anklage sein für ein Verfahren nach der Normalisierung in Syrien und nachdem ein internationales Gericht sich auch mit diesem Fall beschäftigen könnte.
Russland hat kürzlich einen Teil seiner Waffenlieferungen an Syrien gestoppt. Es ging um Kampfjets und Flugabwehrraketen. War das tatsächlich nur wegen unbezahlter Rechnungen oder war es vielleicht ein erster Schuss vor den Bug von Assad, eine Warnung, dass Russland ihn auch nicht durch alle Böden hindurch verteidigt?
Das kann ich nicht eindeutig einschätzen, aber ich glaube, das war auch eine politische Geste, das war ein Zeichen für die andere Seite, für den Westen, dass beide Seiten ihre Waffenlieferungen an ihre jeweiligen Verbündeten einstellen müssten. Und das wäre ein erster Schritt auf dem Wege, den ich schon erwähnt habe. Gemeinsame Anstrengungen im Sinne dessen, beide Seiten zum Frieden zu zwingen.
Bisher hat Russland zusammen mit China jede Verurteilung im UNO-Sicherheitsrat blockiert. Zwingen Sie da den Westen nicht automatisch, notfalls ohne völkerrechtlich abgesichertes Mandat, einen Militärschlag eben auszurichten?
Es ist nicht wahr, dass Russland und China jede Verurteilung im Sicherheitsrat blockiert haben. Blockiert haben sie jede Resolution, in der eine Gewaltanwendung, sei es eine Vergeltungsaktion oder ein internationaler Truppeneinsatz oder eine flugfreie Zone, wie das in Libyen hieß, gebilligt wäre. Darum geht es und nicht darum, dass die Giftgasanwendung von Russland nicht verurteilt wird.
Russland gibt sich stur, die USA geben sich stur und die syrische Bevölkerung bezahlt den Blutzoll. Ist das wirklich die verantwortungsvolle Politik von Großmächten?
Das ist sehr bedauerlich. Ich glaube, dass die Großmächte in einem intensiveren Dialog zueinander kommen müssen. Die Begegnung in St. Petersburg, die dieser Tage bevorsteht, könnte ein Anlass sein, um den Dialog wieder aufzunehmen. Wir wissen, dass er in den letzten Wochen sehr ineffektiv vonstatten geht.
Ja, praktisch nicht mehr stattgefunden seit der sogenannten Snowden-Affäre, also seit der Whistleblower in Moskau Asyl bekommen hat.
Das ist wahr, aber ich hoffe, dass beide Präsidenten verantwortungsbewusst genug sind, um auch über ihre gegenseitige Beleidigungen oder Vorurteile hinweg über Angelegenheiten zu sprechen, die ohne ihr koordiniertes Vorgehen nicht geregelt werden können.
Einschätzungen von Pjotr Fedosow. Er ist Politikwissenschaftler an der Regierungsnahen Akademie der Wissenschaft in Moskau. Derweil weibelt US-Präsident Obama in Washington für ein Ja des Kongresses zum Militäreinsatz gegen Syrien. Bereits gestern hat Obama unter anderem mit Senator John McCain gesprochen. Er gilt als versierter Außenpolitiker, eine Art Schattenaußenminister. Obama will ihn für Syrien unbedingt an Bord holen, auch wenn dies nicht ganz einfach ist. Warum? Das erklärt Beat Soltermann.
John McCain ist seit Tagen schon auf allen Fernsehkanälen anzutreffen. Zuerst machte der Senator aus Arizona Druck auf Obama, endlich etwas in Syrien zu unternehmen.
This is the same president that 2 years ago said Bashar Assad had to go. It's also the president said there would be a red line if they used chemical weapons. Maybe that red line was written in disappearing ink. I don't know.
Der Präsident mache seine Drohungen nie wahr. Die rote Linie, die mit einem Giftgaseinsatz überschritten wurde, sei wohl mit Zauberfarbe gezogen worden, sagte er etwa am Freitag in der Tonight Show bei Jay Leno. Dann am Wochenende die Entscheidung Obamas, mit dem Segen des Kongresses doch zu handeln. McCain begrüßte dies, fügte aber an, dass isolierte Militärangriffe allein nicht genügten. Nach einem Treffen gestern im Weißen Haus erklärte McCain, er sei mit an Bord, um heute dann diese Präzisierung nachzuschieben. Er sei ermutigt, doch für eine Militäraktion könne er nur stimmen, wenn er sämtliche Details kenne und diese für ihn auch Sinn machten. John McCain ist nicht leicht zufriedenzustellen. Er hat seine Überzeugungen. Seine Meinung bildet er sich, anders als andere Senatoren, selber und vor Ort. Im Mai reiste der 77-jährige Außenpolitiker als erster und bis jetzt einziger Senator nach Syrien und traf sich dort mit Rebellen. Seither ist er noch stärker überzeugt, dass die USA die Rebellen im Kampf gegen das Assad-Regime zusätzlich unterstützen müssen. McCain gilt als Hardliner, als Falke, als einer, der an die außenpolitische Gestaltungsfähigkeit der USA glaubt, zur Not auch mit Gewalt. Anders also als Obama. In den Augen McCains schmälert dieser durch seine Politik des Zögerns das Ansehen und den Einfluss der Vereinigten Staaten. Der Vietnam-Veteran und Kriegsheld McCain hat noch nie viel von Obama gehalten. Als dieser 2004 Senator wurde, schaute er auf den Neuling herab. Als Obama ihn dann 2008 im Präsidentschaftswahlkampf schlug, war die Beziehung zerrüttet. McCain hat die Niederlage nie überwunden. Er ist zu einem der härtesten Obama-Kritiker geworden, nicht nur in der Syrien-Frage. Er verhinderte praktisch im Alleingang die Nomination von Susan Rice zur Außenministerin und er hat bereits angedroht, dass der Vertrag des Generalstabschefs unter keinen Umständen verlängert wird. John McCain hat aber auch innerhalb seiner Partei eine spezielle Rolle inne. Er ist politisch schlecht fassbar, nimmt oft eine Position ein, die jener der Partei widerspricht, vor allem seit diese immer mehr nach rechts abdriftet. Er ist etwa für die Einschränkung des Waffenrechts und er war Mitglied einer Achtergruppe, die die Immigrationsreform durch den Senat brachte. Tea-Party-Vertreter wie Rand Paul oder Ted Cruz nannte er kürzlich Spinner. Selber sieht sich McCain als Maverick, als Außenseiter.
I've been called a maverick. Sometimes it's meant as a compliment, and sometimes it's not.
Er werde oft als Außenseiter betitelt, nicht immer sei das lobend gemeint, sagte er 2008. Aber für ihn stehe fest, er arbeite für keine Partei, keine Lobby, nicht für sich, sondern nur fürs Volk.
I understand who I work for. I don't work for a party. I don't work for a special interest. I don't work for myself. I work for you.
Die Rhetorik eines gewieften Politikers, der umgarnt sein will. Das weiß auch Obama, der jetzt auf die Ja-Stimme McCains angewiesen ist. Er gab ihm Sonderjobs, kürzlich etwa, als er ihn für Gespräche nach Ägypten schickte. Jetzt braucht Obama den republikanischen Außenpolitiker erneut. Dieser ziert sich zwar, doch am Ende wird McCain wohl Obama unterstützen. Bis zum Abstimmungstermin aber darf er das tun, was er am liebsten macht. Fernsehauftritte absolvieren.
Das war ein Bericht von US-Korrespondent Beat Soltermann. Es ist 18 Uhr und fast 25 Minuten, Sie hören Echo der Zeit und so geht es weiter mit globalisierten Häfen, rumänischen Goldgruben und einem wiederauferstandenen Dorf. Rotterdam und Basel. Sie verbindet nicht nur der Rhein, sondern auch, dass beide Städte einen Hafen haben. Jener in Rotterdam wurde in den letzten Jahren massiv ausgebaut. Er ist nun für den stark zunehmenden Güterstrom gewappnet. Ganz anders in Basel. Dort ist zwar ebenfalls ein neuer Containerterminal geplant, aber für Bundesbern hat er wenig Priorität. Das wollen die Verkehrskommissionen von National- und Ständerat jetzt ändern. Sie haben deshalb den Rotterdamer Hafen besucht. Elsbeth Kucker war dabei.
Der Rotterdamer Hafendirektor Hans Smith faselt nicht lange bei der Begrüßung der großen Schweizer Delegation, sondern kommt gleich auf den Punkt.
Guten Mittag. Es freut mich sehr, dass Sie eine Geschäftsreise, nenne ich das, nach Rotterdam machen. Wir fühlen uns mit Ihnen verbunden. Zwischen Rotterdam und die Schweiz fließen jährlich 5 Millionen Tonnen Güter hin und her. Vor allem selbstverständlich über das Binnenschiff.
5 Millionen Tonnen Güter sind es heute, mehr als doppelt so viele werden es in 15 Jahren sein, schätzt der Rotterdamer Hafendirektor. Mit dem Ausbau des Hafens, der sogenannten zweiten Marsflagte, hätten Sie die Weichen gestellt, sagt Hans Smith.
Das heißt auch, dass wir uns gemeinsam für eine reibungslose Logistikkette zwischen Rotterdam und der Schweiz einsetzen müssen.
Zu dieser reibungslosen Logistikkette gehört auch ein zusätzlicher Containerterminal im Norden von Basel, so der Wunsch in Rotterdam. Aber dies spricht der Gastgeber nicht aus. Danach, nach der Präsentation der Zukunftsszenarien, gibt es Anschauungsunterricht im Hafen. Per Bus geht es vom Stadtzentrum aus durch alte und neue Häfen, vorbei an Ölraffinerien und Containerterminals. Dazwischen sind auf dem Wasser immer wieder Tanker, Containerschiffe oder die Lastkähne der Binnenschiffe auszumachen.
Was Sie hier sehen, das sind alle, beinahe alle Rheinschiffe. Das hier, das ist ein kleinerer, aber diese breite, lange da Rheinschiffe. Spezialisierte Terminals mit relativ kleinen Kränen, wie hier rechts. Aber auch spezialisierte Terminals für Küstenfahrer, die hier gleich im Vordergrund, diese blaue Kräne mit RST, Rotterdam Short Sea Terminal.
Und dann, nach rund 50 Kilometern Fahrt durch das riesige Hafengelände, erreicht der Bus sein Ziel.
Hier am linken Seite ist dann der Zugang von Marsflagte 2 mit einem C-Kanal. Das ist ein Hafenbecken kombiniert mit einem Zugangskanal von ungefähr 600-700 Meter breit.
Der Rotterdamer Hafen ist in den letzten Jahren um einen Fünftel gewachsen. Dieses neue Gebiet, das zweite Marsflagte genannt wird, ist so groß wie 2.500 Fußballfelder. Hier entstehen riesige Hafenbecken, wo zukünftig Schiffe mit einem Tiefgang von bis zu 20 Metern ihre Ladung löschen. In den nächsten 20 Jahren soll der Hafen noch weiter ausgebaut werden. Die Schweizer Parlamentarier staunen.
Ich bin das erste Mal da und ich bin erschlagen von dieser Größe. Ich hätte das nie geglaubt.
Sagt der Baselbieter Ständerat und Delegationschef Claude Janiak von der SP. Seinem Walliser CVP-Kollegen René Imoberdorf, dem Vizepräsidenten der Ständerätlichen Verkehrskommission, geht es ähnlich.
Heute habe ich praktisch zu sehen bekommen, die Globalisierung. Oder wenn ich aus dem relativ engen Wallis komme. Alles Klein-Kleinformat und hier die sieht man effektiv den Warentransport aus aller Welt, die Lager, die verschiedenen Waren, die transportiert werden und so weiter. Da spürt man praktisch die Globalisierung.
Mit dem Besuch in Rotterdam wird René Imoberdorf die Wichtigkeit der Basler Häfen bewusst.
Ich habe heute auch gelernt, dass der Basler Hafen auch für die Schweiz enorm wichtig ist. Und dass das nicht nur ein Projekt ist der Kantone Basel, sondern das ist wirklich ein Projekt, von dem die ganze Schweiz profitieren kann.
Nationalrat Ulrich Kitzendanner von der SVP stößt ins gleiche Horn. In Zukunft gäbe es in der Schweiz keinen Kampf mehr zwischen Schiene und Straße. In Zukunft gehe es bloß noch darum, wie der Güterstrom bewältigt werden könne. Über den Terminal in Basel-Nord brauche man gar nicht mehr zu diskutieren.
Das ist für mich so sicher, wie das Amen in der Kirche aus Basel-Nord kommt. Ich werde mich auch einsetzen dafür, aber es wird für mich auch in der Zwischenzeit, auch nach dem heutigen Tag, auch klar, dass Gateway Limmatal nicht kommt.
Weshalb nicht?
Es darf kein Terminal gebaut werden, der nicht trimodale Verkehre aufnehmen kann. Es muss Wasser, Straße und Schiene zusammenarbeiten. Gateway ist ein reiner Bahnterminal, das ist eine Utopie.
Zweifellos, Rotterdam hat Eindruck gemacht auf die National- und Ständeräte. Ob dadurch die Basler Rheinhäfen schneller ausgebaut werden, ist noch nicht entschieden. Für Ständerat Claude Janiak ist hingegen klar:
Wir können nicht immer darauf warten, bis der Letzte in Bern die Botschaft verstanden hat.
Aber das müssen Sie ja wahrscheinlich ein Stück weit. Wenn Rotterdam seinen Hafen ausbaut, hat das Auswirkungen bis ins Schweizer Mittelland. Denn dort prallen die unterschiedlichsten Interessen aufeinander. Auf welchem Weg soll zum Beispiel die steigende Anzahl Frachtcontainer in die Schweiz transportiert werden? Auf der Straße, der Schiene oder auf dem Rhein? Und wo soll für die Feinverteilung umgeladen werden? Zentrale Fragen für den Güterverkehr. Noch aber fehlen die Antworten. Immerhin hat der Druck aus Rotterdam bewirkt, dass die Branche Lösungen an einem runden Tisch sucht. Charles Liebherr.
Wer das komplexe Schweizer Güterverkehrssystem in eine mathematische Formel packen möchte, bräuchte folgende Variablen: eine Konstante, eine Abweichung und eine große Unbekannte. Erst daraus resultiert eine Gesamtperspektive. Eine solche Gesamtschau ist nötig, weil der Güterverkehr sich stark verändert. Das Volumen der transportierten Güter wächst. Gleichzeitig erwarten die Kunden der Logistiker mehr Tempo. Also muss schneller verladen, umgeladen und verteilt werden. Auf dem Rhein, der Schiene oder Straße. Das bedingt ein optimales Zusammenspiel aller Verkehrsträger. Die Konstante, sie bildet der Hafen Basel. Alle sind sich einig, die Rheinhäfen müssen modernisiert und ausgebaut werden. Es braucht einen Container-Terminal. SBB Cargo und der Hafen planen bereits einen. Konfusion herrscht aber, wie der Ausbau erfolgen soll und in welchem Zeitraum. Am besten wäre ein trimodaler Terminal, das heißt Umladen direkt vom Schiff auf die Bahn oder auf den Lastwagen oder eine Kombination davon muss möglich sein. Die Abweichung, sie liegt im Limmatal. Dort plant SBB Cargo ebenfalls einen Container-Terminal. Der Widerstand ist riesig. Anwohner des Gateway Limmatal fürchten den Lärm und Großkunden-Interessenskonflikte bei SBB Cargo. Ein Großterminal in der Region Basel sei ausreichend, der Gateway am falschen Ort, sagen Kritiker. Zumal die Bahn dort einseitig bevorteilt würde, trotz höherer Kosten und längerer Lieferfristen, denn nur 20% der Güter aus dem Limmatal dürften auf Lastwagen weitertransportiert werden. Ineffizient. Auch die Anbindung an die Basler Rheinhäfen. Die große Unbekannte schließlich ist Italien. Was für Rotterdam gilt, gilt nämlich auch für die Häfen in Genua und La Spezia. Auch sie bauen aus, auch sie wollen wachsen, möglichst noch schneller als der Containerverkehr zwischen Asien und Europa. Diese Rechnung kann nicht aufgehen. Branchenkenner bezweifeln darum, dass der Containerverkehr in und aus der Schweiz in Richtung Nordsee weiter so wachse wie in der Vergangenheit. Eher im Gegenteil. Der Basistunnel am Gotthard und der geplante Güterverkehrskorridor Nord-Süd verschieben nämlich die Gewichte in Richtung Süden. Allerdings niemand weiß, wie stark und wie schnell. Die Konstante, die Abweichung und die große Unbekannte, einig ist sich die Branche nur in der Feststellung, dass eine objektive Gesamtschau fehlt. Sie soll nun vom Bundesamt für Verkehr mit voller Kraft erstellt werden, bis Ende 2014. Das ist wenig Zeit und birgt viel Konfliktstoff.
In Rumänien wird demonstriert. Seit Sonntagabend gehen in Bukarest und anderen Städten mehrere tausend Menschen auf die Straße. Ihr Protest richtet sich gegen ein Goldminenprojekt im Westen des Landes, das die Regierung letzte Woche abgesegnet und ans Parlament weitergeleitet hat. Roșia Montana soll die größte Tagebau-Goldmine Europas werden und dem rumänischen Staat Geld in die leeren Kassen spülen. Doch der Goldabbau mit dem gefährlichen Cyanid ist heftig umstritten. Auslandredaktor Christoph Wüthrich.
Das sieht man nicht oft in Rumänien. Demonstranten, die durch die Straßen ziehen, junge Menschen, die mit PET-Flaschen auf den Boden schlagen und den Rücktritt der Regierung fordern. Mehrere tausend Demonstranten und das gleichzeitig in mehreren Städten. Für rumänische Verhältnisse ist das außerordentlich. Rumänien ist nicht zu verkaufen, sagt eine Frau. Die Demonstranten wehren sich darum gegen den Deal der Regierung mit der kanadischen Firma Gabriel Resources. Diese plant in Roșiamontana im Westen Rumäniens die größte Tagbaugoldmine Europas. 300 Tonnen Gold sollen dort gefördert werden. Aber nur gerade 6% des Gewinns würden an den rumänischen Staat gehen. 94% dagegen an die Firma, hinter der drei Milliardäre aus den USA und Israel stehen. Mihnea Blidariu ist Rockmusiker und Mitorganisator der Demonstrationen. Er wirft der Regierung Korruption vor.
No honest politician with dignity and who cares about his country. No politician will ever sign such a...
Kein ehrlicher Politiker unterzeichnet einen so schlechten Vertrag für Rumänien, sagt Blidariu. Linke und rechte Politiker seien gekauft worden. Leute aus allen Regierungen, seit das Projekt Ende der 90er Jahre in Angriff genommen wurde. Blidariu befürchtet aber vor allem katastrophale Auswirkungen auf die Umwelt.
They have to destroy, to melt down with the use of cyanide, one ton of rock. To extract 1.5 grams of gold.
Um die feinen Goldpartikel aus dem Felsen zu lösen, müssen große Mengen der giftigen Chemikalie Cyanid eingesetzt werden, sagt Blidariu. Um 1,5 Gramm Gold zu gewinnen, müsse eine Tonne Felsen mit Cyanid aufgelöst werden. In Roșiamontana könne man nur diese Methode einsetzen, weil die normalen Goldadern in jahrhundertelangem Abbau seit der Römerzeit leergeschürft seien. Weil der Abbau des Felsens im Tagbau erfolgen müsse, so Blidariu weiter, würde eine ganze Gegend in eine Kraterlandschaft verwandelt. Und in einem großen Stausee müsste die giftige Cyanidlösung aufgefangen werden.
It will be a dam of 186 meters high.
Eine 186 Meter hohe Staumauer ist geplant, sagt Blidariu. Das Projekt habe so riesige Ausmaße, dass die Risiken einfach nicht kontrollierbar seien. Der Aktivist Mihnea Blidariu verweist auf die katastrophalen Erfahrungen, die Rumänien im Jahr 2000 gemacht hat, als in einem Goldbergwerk in Baia Mare ein Damm brach. Eine giftige Flut verursachte im Fluss Theiß bis weit hinunter nach Ungarn ein riesiges Fischsterben. Wegen dieses Unfalls wurde das Projekt von Roșiamontana seit mehr als 10 Jahren immer wieder hinausgezögert. Jetzt aber braucht das Land dringend Geld und da dürfte sich die Regierung gedacht haben, es sei nun leichter, die Bevölkerung für das umstrittene Projekt zu gewinnen. Immerhin kämen gut 2 Milliarden Dollar in die Staatskassen. Merkwürdig ist das Verwirrspiel, das die rumänischen Politiker in den letzten Tagen aufführen. Zuerst verabschiedete die Regierung von Premier Ponta das Roșiamontana-Gesetz, dann aber sagte der Regierungschef überraschend: Ich persönlich werde im Parlament dagegen stimmen, sagte Ponta. Die seltsame Begründung: Im Parlament müsse schließlich jeder nach seinem Gewissen entscheiden. Wie immer, wenn es um ein wichtiges Politikum geht in Rumänien, führt Roșiamontana auch zu einem Schlagabtausch zwischen dem linken Premier Ponta und dem rechten Präsidenten Băsescu. Băsescu ist eigentlich als Befürworter des Goldminenprojekts bekannt. Jetzt wirft der Ponta aber vor, seine Gesetzesvorlage sei ein Fehler. Genau dieses völlig undurchsichtige Manövrieren in der rumänischen Politik nährt den Protest. Gegner von Roșiamontana wollen von jetzt an jeden Abend auf die Straße gehen, sagt Mihnea Blidariu.
It has become so much more than just Roșiamontana. It's right now it's an issue about political corruption that goes through every party.
Es geht uns um viel mehr als das Goldminenprojekt, sagt der Aktivist Blidariu. Die Bürger wehren sich gegen die Korruption in allen Parteien und fordern eine menschenwürdigere Politik in Rumänien.
Das war Auslandredaktor Christoph Wüthrich. Vor 50 Jahren stürzte bei Dürrenäsch im Kanton Aargau eine Caravelle der Swissair ab. Schuld war ein technischer Defekt. 80 Frauen und Männer verloren ihr Leben. Das Unglück traf besonders ein kleines Dorf im Zürcher Weinland, Humlikon. Die meisten Opfer waren Bauern aus diesem Ort, die in Genf einen modernen Musterbetrieb besuchen wollten. Alle Mitglieder des Gemeinderats kamen um, 40 Kinder wurden zu Waisen. Was folgte, ist auch ein Stück Schweizer Mediengeschichte. Tagelang belagerten Journalisten das Dorf, das empört die Leute bis heute, wie die Reportage von Zürich-Korrespondent Corin Vinzenz zeigt.
Traumatisch. Anders kann man das nicht beschreiben, was Humlikon an jenem 4. September 1963 erlebte. Auf einen Schlag verlor das Dorf einen Fünftel seiner Einwohnerschaft. Und es war das Schicksal der Kinder, das die Menschen am meisten beschäftigte. Der Dorflehrer von Humlikon sagte am Morgen nach dem Unglück vor dem Schulhaus in das Mikrofon eines Radio Beromünster Reporters:
Als ich heute Morgen mit meiner Frau über das Dörfli geschaut habe und die Giebel gesehen habe und an denen die Eltern jetzt fehlen, war auch unser Leid übergross gewesen.
Diese Glocke des alten Schulhausturmes läutet auch heute noch in Humlikon. Sonst aber ist sehr vieles anders geworden hier. Aus dem Bauerndorf ist ein Dorf von Zuzügern geworden. Sie pendeln zur Arbeit nach Winterthur oder Zürich. Zwei Bauernbetriebe gibt es noch hier. Vor 50 Jahren waren es noch 10-mal mehr. Viele haben keine Erinnerung mehr an jene Tage Anfang September 63, weil sie zu jung sind oder damals woanders wohnten. Ich klingle bei Gottfried Meisterhans. Er gehört zu den alteingesessenen Humlikern. Er war damals 28 und verlor wie so viele seine Eltern beim Flugzeugabsturz. Der Mann mit weißem, etwas wildem Haarkranz empfängt mich in der Stube seines Bauernhauses und erzählt, wie das Schicksal hier auf diesem Hof über ihn hereinbrach.
Ich bin dann ins Haus, habe der Polizei angerufen. Wissen Sie etwas? Da sagen die mir gerade, ja, Flugzeug ist aber geht und die Humlika drin sind. Der Rest ist weg. Der Rest meint Hilflosigkeit. Wie sagt, kann es weitergehen?
Das Dorf erlebte, wie sich das bei Katastrophen in der Schweiz immer wieder zeigt, in der Folge viel Solidarität. Aus der ganzen Schweiz wurde Geld gespendet und auf den verwaisten Bauernbetrieben sorgten helfende Hände dafür, dass die Ernte trotzdem eingefahren werden konnte. Die Waisen kamen in Pflegefamilien und nach einer Übergangsphase kantonaler Direktverwaltung bekam das Dorf wieder eigene Behörden. Viele Wunden scheinen heute geheilt und trotzdem mögen viele, anders als Gottfried Meisterhans, bis heute nicht offen über das Drama sprechen.
Die einen haben das gut verkraftet, andere sehr schlecht oder es ist längere Zeit gegangen. Untereinander hat man eigentlich nicht mehr geredet. Und jede Familie hat für sich geschaut.
Dieses kollektive Schweigen gerade gegenüber Medien, zum Teil bis heute, hat einen Grund. Schon Stunden nach dem Unglück trafen erste Journalisten ein in Humlikon. Ihnen folgten Radio- und Fernsehreporter aus aller Welt. Der damalige Radiojournalist Werner Vetterli, in späteren Jahren SVP-Nationalrat, beschrieb die Szenerie so.
Schon am Dorfeingang haben die fremde Filmekippen Stativ und Kameras postiert. Und im Dorf innen sind massenhaft Wege mit allen möglichen Kennzeichen parkiert gsi.
Und ganz offensichtlich benahmen sich diese Journalisten völlig daneben.
Fotografen, schamlose Ausländer sind vor nichts zurückgeschreckt, haben weise Kinder in der leeren Stubenwellen aufnehmen, haben tief betroffene, trauernde Familien aus dem Haus rausgelütet und haben sie mit Blitzlicht empfangen, sind in die Häuser eingedrungen und haben die leeren Schlafzimmer der verunglückten Humliker fotografiert.
Schließlich musste die Kantonspolizei eingreifen. Sie postierte uniformierte Beamte mit Schäferhunden im Dorf, riegelte den Ortskern ab und der Einsatzleiter wies die Medienleute weg.
Ich bin beauftragt, im Namen des Statthalters von Andelfingen, Sie zu bitten, nun endlich aufzuhören. Ich hoffe, Sie haben mich alle verstanden. Dankeschön.
Die Journalisten gingen und waren seither in Humlikon nicht mehr gern gesehen. Der Gemeinderat zog später einen Schlussstrich unter die Ereignisse. Kein öffentliches Gedenken sollte es mehr geben und keine Informationen mehr an Journalisten. Jetzt, auf den 50. Jahrestag hin, gab es ein Umdenken. Noch einmal sollen die Bewohnerinnen und Bewohner die Möglichkeit haben, sich zusammen zu erinnern, sagt Gemeindepräsident Heinz Vogt.
Wir wussten natürlich nicht, kommen hier 5 Anmeldungen oder sind es 20? Wir waren überwältigt. Es zeigt gegen 60 Anmeldungen. Das zeigt uns auch, dass das Bedürfnis da ist, diesen Tag gemeinsam zu begehen.
Und so verlässt morgen früh ein voller Car Humlikon. Man besucht die Absturzstelle in Dürrenäsch, geht zusammen zur Gedenkstätte auf dem Friedhof der Nachbargemeinde Andelfingen und sitzt nachher in Humlikon noch etwas zusammen, möglichst ohne Journalisten.
Kurdin Vinzenz über eine Tragödie, die sich vor 50 Jahren ereignet hat. Das Schicksal von Humlikon ist übrigens auch Thema in der Sendung Treffpunkt morgen um 9 Uhr auf Radio SRF 1 und am Donnerstagabend um 8 Uhr im Doc-Film «Das Trauma von Dürrenesch» auf Fernsehen SRF 1. Sie hören das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser für die Nachrichten, Roman Metzger-Salma am Mikrofon, Ursula Hürzeler. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf SRF 2, SRF 4 und der SRF Musikquelle.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.